Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 97 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Der April tut dem SK Sturm bislang gut, denn nach einer Heimniederlage gegen die Getränkefiliale aus Salzburg in der Liga und einem unerfreulichen Nachspiel folgte eine denkwürdige Antwort der Schwarzen im Cup gegen denselben Gegner. 4 gewinnt, hieß es am Ende, und so steht der SK Sturm erneut im Cup-Endspiel wieder gegen den SK Rapid. Ja, und als Draufgabe trotzten die Schwarzen auch noch der Hitze und den müden Beinen aus dem Cup und schlugen den pinken Lask mit 1:0. Und damit hält man sich die Linzer Athletiker in der Tabelle auf Distanz. Beinahe wäre das Sturmwochenende ganz perfekt gelaufen, weil auch die Zweier wie der Sieger aussah, am Ende aber nur einen Punkt mitnehmen konnte. Dazu aber später mehr. Um alles, was uns derzeit so beschäftigt rund um Sturm, darüber reden wir jetzt. Und ich begrüße dazu, wie in der Vorwoche, unseren 12-Meter-Kolumnisten und Autor des Buches 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben, Jürgen Bucher. Hallo Jürgen.
Hallo Andi. Mittlerweile schon auch wie in der vorvorigen Woche. Wir sind schon
Querpass
Stammbesetzung. Unsere Freunde Wonisch und Pelitz sind maximal noch Bank oder Tribüne beim Querpass, finde ich.
Ja, es ist Belastungssteuerung, ausbaufähig im Black FM-Team.
Bald eine Muskelverletzung
aufreißen. Ja, es ist gefährlich, Aber es kündigt sich Rotation an.
Ja,
demnächst. Aber ja, teilweise. Mein Name ist jedenfalls auch in dieser Woche Andreas Terler und wir starten rein in diesen Querpass von Black FM. Sturm steht also wieder im Cup-Finale, Jürgen. War das, wenn du dich so zurückerinnerst, doch eines der denkwürdigsten Cup-Spiele mit Sturmbeteiligung?
Ja, wahrscheinlich schon. So viele denkwürdige Cup-Spiele gab es ja dann zu meinen Lebzeiten dann doch nicht. Es war so eine Anspannung-Geschichte, weil man war ja nach dem sehr guten Spielverlauf zwischendurch schon fast so ein bisschen sich in Sicherheit wiegend und dann musste man sich doch nochmal konzentrieren die letzten Minuten. Aber war natürlich ein dramaturgisch großartiges Spiel.
Ja, auch stimmungsmäßig. Allein das, was über den Fernseher zu hören war, sehr eine gewaltige Stimmung auf jeden Fall. Torreich war es auch. Ich habe mir ein bisschen die Statistik angeschaut zu den torreichsten Cup-Spielen mit Sturm, der Sturmgeschichte. Da ist die Partie, obwohl jetzt doch 7 Tore gefallen sind, nicht dabei, sondern es war das torreichste Cup-Spiel der Sturmgeschichte war ein 9:2 beim FC OMV Stadlau im Jahr 2003, gefolgt von einem 7:2 in der aktuellen Cup-Saison. Das ist noch nicht so lange her, gegen den SAK und ein 9:0 gegen Stadlbauer im Juli 2021, auch noch nicht so lange her. Aber 9:2 gegen Stadlau 2003 und da muss ich auch noch kurz die Torschützen von Sturm der Nostalgie halber erwähnen. 2x Haas, 2x Dack, Korschosch, Mucciri, Säumel, Brunnmeier und Straffner. Trainer war ein gewisser Gilbert Gress. Und damals hat man gedacht wahrscheinlich, das könnte noch was werden mit dem Trainer, oder?
Ja, das ist eine lustige historische Geschichte. Lustiges Line-up und lustiger Trainer.
Ja, sehr lang hat es dann nicht gedauert. Ich glaube, im September oder so war die Gress-Ära schon wieder over, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, ich glaube, dass ein gewisser Klaus Salmutter hat mit Händen und Füßen betrieben, diesen Trainer wieder loszuwerden, weil er ihn gezwungen hat, im Pullover zu trainieren bei Hitze.
Gibt es mehrere Geschichten aus der Zeit, ja. Wenn wir jetzt aber wieder zum 4:3 zurückkommen, was war denn sportlich eigentlich am Ende ausschlaggebend für dich, dass Sturm die Partie gewonnen hat?
Ja, wir werden später noch hören, aber die Offensivkraft der Mannschaft war schon enorm. Also was die Offensivspieler, vor allem Kitteschwili nach seiner Rückkehr, nach der Wadelverletzung abgeliefert hat, war ein großartiges Spiel. Und man merkt einfach, dass in diesem letzten Drittel Sturm mittlerweile wirklich sehr, sehr gut Fußball spielen kann und jedem Gegner wehtun kann. Also das war schon super cool, vor allem auch hinsichtlich der eh angesprochenen Sperrengeschichte. Zentrale im Mittelfeld durch Geierhofer und so weiter war echt alles extrem stabil und wirklich wir waren ja wirklich nicht sehr, sehr zuversichtlich vor diesem Spiel und sie haben uns tatsächlich Lügen gestraft.
Absolut. Ja, auch ich war nicht sehr zuversichtlich. Nur Frank Wonisch war noch weniger zuversichtlich als ich, aber das ist jetzt da auch keine Überraschung mehr. Jetzt geht's im Finale eben wieder gegen Rapid. Die haben eine, sagen wir mal, ein bisschen leichtere Aufgabe gehabt im Halbfinale gegen den Trainerzirkus aus Leoben und haben dort mit 3:0 gewonnen. Wir werden es später auch noch ein bisschen vertiefen vielleicht, aber im Cup-Finale Rapid in diesem Jahr sicher anderes Kaliber als noch im letzten Jahr, oder?
Sicher, ich glaube aber, dass, wenn wir kurz auf den Weg ins Finale hinschauen, ich glaube, dass es wie im Vorjahr ein Vorteil ist, dass wir die ganzen schweren Gegner weggeräumt haben, weil ich glaube, dass du da in einem anderen Rhythmus bist und in einem anderen Flow bist, die Aufgabe, die jetzt noch kommt, ist nicht noch schwerer und bei Rapid ist es ungefähr der Mount Everest im Vergleich zum Kahlenberg, weil die ja wirklich keinen einzigen ernsthaften Gegner am Weg ins Finale gehabt haben wieder. Ich glaube, dass das nur ein Vorteil ist für uns dann. Und natürlich ist aber die Mannschaft besser drauf als letztes Jahr. Also letztes Jahr waren wir ja so heimlich fast ein bisschen siegessicher im Vorfeld schon. Dieses Mal wird das wahrscheinlich ein bisschen was anderes werden, weil die sind erstens im Aufwind und zweitens sind sie einfach mit dem neuen Trainer ganz anders aufgestellt, finde ich.
Auf jeden Fall stabiler unterwegs, zeigen auch die Ergebnisse. Das Vorjahres-Cup-Finale, du hast es schon angesprochen, haben wir auf jeden Fall bestens in Erinnerung, nicht nur aufgrund des Ergebnisses, auch das Drumherum. Die Stimmung war ja wirklich sehr denkwürdig. Trotzdem gab es auch Kritikpunkte rund um dieses Finale. Du hast vor kurzem auch darüber geschrieben auf 90minuten.at, was... Um worum geht es denn da genau?
Na, ich hab das lustigerweise ein, zwei Tage nach dem Finale letztes Jahr schon geschrieben, dass sie einfach fundamental die Siegesfeier verhunzt haben von Seiten des ÖFB mit dem musikwahllos Einspielen in Gesänge der Fangruppen, irgendwie eine ganz merkwürdige Dramaturgie der Pokalübergabe. Also man konnte es nicht schlechter machen, finde ich. Und deswegen habe ich mir zum Anlass genommen, einzufordern sozusagen, dass man da die jeweiligen Stadionsprecher der Clubs besser einbezieht, weil das, glaube ich, für das gesamte Erlebnis noch mehr riesen Mehrwert sein könnte, wenn da die Fangruppen unter Anführungszeichen ordentlich moderiert werden und sich auch angenommen fühlen mit dem, was sie da im Stadion abliefern wollen, vor allem für die siegreiche Mannschaft, die es einfach verdienen würde, von ihren Fans gefeiert zu werden und nicht von We Are The Champions und irgendeinem Humter da, der mitten in einem Gesang reingespielt wird. Also es wäre schön, wenn man sich das zu Herzen nehmen könnte beim österreichischen Fußballbund.
Ja, Grund genug auch für dich, dass du beim ÖFB nachfragst und das hast du auch getan. Du hast mit Geschäftsführer Bernhard Neuhold gesprochen und ihn zu den ganzen Vorbereitungen rund um das Cup-Finale befragt und wir hören uns jetzt einmal an, was er gesagt hat.
Ich würde gern heute mit Ihnen kurz über das anstehende Cup-Finale zwischen Sturm und Rapid in Klagenfurt reden und hätte da als erste Frage vorbereitet, ob es dieses Jahr oder generell im Vorfeld dieses Spiels auch eine Einbindung der Clubs in die Organisation gibt.
Ja, es gibt wie jedes Jahr selbstverständlich eine Einbindung in die Organisation. Wir haben erst gestern das sogenannte Finalistenbriefing mit dem SK Buntigammer Sturm Graz und dem SK Rapid durchgeführt, wo wir alle möglichen organisatorischen Themen durchgesprochen haben. Wir haben nächste Woche die Sicherheitsbesprechung mit den beiden Finalisten und haben auch vereinbart, dass wir bis zum Finale am 1. Mai selbst in einem ständigen Dialog bleiben werden und wollen, um alle Notwendigkeiten auch bestmöglich zu diskutieren und im Sinne der Finalisten auch zu regeln.
Gibt es da ganz spezifisch gefragt zur Vor- und Nachbereitung des Spiels, also das Vorprogramm und das, was dann im Falle einer Siegesfeier passieren wird, Einvernehmen mit den Clubs, dass man das so macht wie geplant?
Auch diesbezüglich haben wir gestern natürlich uns ausgetauscht und haben wir einmal die Ideen des ÖFB den Finalisten näher gebracht. Es hat dann durchaus auch seitens Rapid und Sturm Anmerkungen dazu gegeben, beziehungsweise Optimierungswünsche sind geäußert worden. Wir haben das mitgenommen, haben dafür auch absolut Verständnis, diskutieren diese Themen gerade intern und werden in den nächsten Tagen mit den entsprechenden Vorschlägen auch auf die Clubs zukommen, damit sie sich noch besser abgebildet und mitgenommen in diesem ganzen Prozess von Anpfiff bis zur Siegerehrung wiederfinden und entsprechend auch für beide Fangruppierungen da möglichst solche Rahmenbedingungen geboten werden, die sie sich im Zusammenhang mit dem Endspiel erwarten.
Gibt es da ein paar konkrete Sachen, die Sie sagen könnten, die sich zum Beispiel im Vergleich zum letzten Mal geändert haben?
Ja, was wir auf jeden Fall heuer intensiver gestalten wollen, ist, dass wir die beiden Moderatoren der Clubs ins Spiel bringen und noch mehr Fläche bieten, um ein Stück weit die Identifikation und die Emotionalisierung der Fangruppierungen zu stärken. In welcher Form wir das tun und wo wir dort zusätzliche Schwerpunkte anbieten wollen, das befindet sich eben aktuell in der Erarbeitung, aber da gibt es seitens des ÖFBs ein ganz klares Verständnis dafür und da werden wir auch Möglichkeiten schaffen, dass da eben genau dieser Kontakt zwischen den bekannten Stimmen und den jeweiligen Fantribünen auch im Zuge des Cup-Finales gelebt werden kann.
Und das, was Sie gerade erklärt haben, ist geplant für vor und nach dem Spiel, also auch für die jeweils, wer auch immer das sein wird, siegreiche Mannschaft, gibt es dann im Nachgang der Siegesfeier auch mehr oder weniger so die Möglichkeit, sich das so zu gestalten oder die Fangruppen so einzubeziehen, dass das auch ihnen entspricht, ganz simpel gesagt.
Das bezieht sich im Prinzip vom Zeitpunkt der Stadionöffnung bis zu dem Zeitpunkt, wo die Fans das Stadion wieder verlassen. Das heißt, ja, wir diskutieren über zusätzliche Präsenzen vor dem Spiel, während des Spiels und auch nach dem Spiel.
Ganz generell gesagt, wie groß oder wie positiv ist es für den ÖFB, dass man jetzt zum zweiten Mal in Folge das Cupfinale mit den zwei sozusagen anhängerstärksten Clubs des Landes durchführen kann?
Also grundsätzlich gratulieren wir natürlich jedem Finalisten, der es schafft, ins Unica ÖFB Cupfinale einzuziehen. Ist ja klar und gebietet ja die sportliche Fairness. Aber natürlich ist es was Besonderes, wenn die zwei wahrscheinlich fanstärksten Vereine des Landes nach Klagenfurt kommen, weil es natürlich im Stadion für eine entsprechende Atmosphäre sorgt, weil es das Produkt Cup auch aufwertet und weil wir auch mit großer Wahrscheinlichkeit wieder ein ausverkauftes Haus haben werden, das natürlich dem wichtigsten Bewerb des ÖFBs eine große Bedeutung schenkt.
Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass der Standort Klagenfurt rückblickend gesehen eine positive Entscheidung war als dauerhafter Austragungsort, oder?
Also wir sind sehr, sehr glücklich und zufrieden mit dem Standort Klagenfurt. Wir sind jetzt schon über 10 Jahre bei den jeweiligen Endspielen des Cups vor Ort. Der Standort Klagenfurt ist natürlich immer ein Stück weit abhängig von den jeweiligen Finalisten und von der jeweiligen Paarung. Wir haben in den letzten 10 Jahren immer die Erfahrung gemacht, dass wenn entweder Sturm oder Rapid im Finale waren, eine entsprechende Auslastung auch garantiert war. In dem Moment, wo jetzt zum zweiten Mal hintereinander beide nach Klagenfurt reisen werden, ist es natürlich was das Fan-Thema betrifft und die Begeisterung und Atmosphäre betrifft für den Bewerb und das Finale natürlich eine super Geschichte.
Eine letzte Frage noch, dieser Diskussionsprozess, den Sie vorher beschrieben haben und die Änderungen in der Dramaturgie des Finales, werden die vorab auch kommuniziert oder wird das dann erst vor Ort beim Besichtigen des Spiels sozusagen gesehen werden können?
Ja, wir werden das in jedem Fall mit den beiden Finalisten abstimmen und uns darauf verständigen. Der Prozess der nächsten 3 Wochen sieht ja vor, dass wir nächste Woche die Sicherheitsbesprechung haben, wo wir mit den Behörden vor Ort alles abstimmen wollen, dass es am Matchtag selbst die Organisationsbesprechung mit allen Beteiligten gibt, aber dass wir natürlich dieses Thema wie die Dramaturgie dieses Tages ab Stadionöffnung sein wird, natürlich im Vorfeld schon abgeklärt werden muss, weil sie alle Beteiligten auch entsprechend im Countdown dann vorbereiten müssen und ihre jeweiligen Rollen auch kennen und verstehen müssen.
Ich bedanke mich vielmals und wünsche Ihnen auch ein schönes Finale.
Vielen Dank und alles Gute.
Ja, also soweit Bernhard Neuhold, ÖFB-Geschäftsführer. Jürgen, ich habe mir gedacht, wie ich seine Worte gehört habe, Haben die eventuell deine Kolumne gelesen?
Ich habe mitbekommen, dass das so war. Und es ist ja zumindest so, dass es auf eine gewisse Art und Weise ein Commitment ausgelöst hat, sich zumindest jetzt einmal wortreich so darzustellen, als würde man sehr auf die Vereine zugehen und sich mit denen zusammensetzen und das ordentlich mit ihnen gemeinsam organisieren. Ich habe dann nachher natürlich noch bei Sturm angerufen, um zu fragen, wie die das Meeting wahrgenommen haben, von dem Neuhold spricht. Da zeigt man sich noch ein bisschen vorsichtiger. Da hieß es zwar, es gab dieses Meeting und man hat sich irgendwie gemeinsam mit Rapid auf eine gemeinsame Linie verständigt, aber mehr als ein Zugeständnis, dass man sich das alles noch ausmachen wird bis hin zum Cupfinale, war da laut Sturm jetzt noch nicht in dieser Sitzung. Also ein bisschen offen ist die ganze Geschichte schon noch. Also so wie es Neuhold darstellt, da ist Sturm noch ein bisschen vorsichtiger. Unseren Stadionsprecher habe ich auch dazu befragt, der war bei dem Treffen nicht dabei, hat aber das vom Vorjahr noch in ziemlich negativer Erinnerung und wäre mit seinem Kollegen Lukas Marek von Rapid da sofort bereit, gemeinsam sich was zu überlegen und dramaturgisch auszudenken. Und sie wären da quasi Gewehr bei Fuß sofort bereit, sich dessen gemeinsam anzunehmen, sagen wir mal so. Also es hängt nur am ÖFB, wie viel er bereit ist abzugeben von seiner eigenen Showkompetenz sozusagen.
Na, hoffentlich. Also gerade jetzt bei diesen beiden Vereinen, wo man weiß, dass die Stadionsprecher wirklich was für ihr Handwerk verstehen, mehr als das wäre es ja nichts einfacher, als das den beiden zu überlassen und jeder wäre eigentlich zufrieden. Verstehe eigentlich nicht, warum man da so dominant auftreten muss als ÖFB und da irgendwelche Ideen hat, die ohnehin eher von vorgestern sind, was so die Trophäenübergabe und der musikalische Rahmen und so weiter, was das Ganze betrifft. Bin gespannt, aber noch ist ja ein bisschen Zeit. Vielleicht einigt man sich ja auf eine Vorgehensweise für den ÖFB. Du hast Bernhard Neuhold ja auch gefragt zur Konstellation und auch zum Finalstandort in Klagenfurt. Ist das natürlich ein Jackpot. Das kommt auch ganz klar hervor, man hätte sich wirklich nichts Besseres wünschen können. Auch für die Vereine zahlt sich natürlich finanziell aus. Die Hütte wird natürlich voll sein, das ist jetzt schon klar. Und beide Teams kriegen sowas zumindest im Vorjahr, was an Prämien, was die Prämien anlangt, 120.000 Euro. Und im Halbfinale hat Sturm als Gastverein 55.000 Euro bekommen. Das waren die Prämien, das wird sich wahrscheinlich eben in diesem Jahr genauso gestalten beim Finale. Ich bin schon gespannt. Auch der Kartenvorverkauf ist ja mittlerweile im Anlaufen. Da hat es auch schon ausführliche Informationen gegeben von Seiten des SK Sturm. Bis jetzt kann eigentlich das Finale kommen, aus meiner Sicht. Ich kann es eigentlich kaum erwarten.
Ja, zum freien Kartenverkauf wird es wohl nicht kommen.
Ist eher nicht anzunehmen, ja. Da wird schon vorher alles vergriffen sein durch Member Plus und Co.
Ja, die Vorfreude ist jedenfalls groß. Also ich bin schon in freudiger Erwartung.
Auf jeden Fall. Und möge in der Woche danach auch noch weiter gefeiert werden, weil da haben wir ein bisschen was vor.
Ne? Ja, genau. 6 Tage nach dem Cupfinale ist das nächste große Fest. Ähnlich groß wie das Cupfinale, würde ich fast sagen.
Ja.
Die 100. Sendung Black FM findet statt. Und zwar nicht im Studio und auch nicht im Querpass-Format aus dem jeweiligen Wohnzimmer, sondern live vor Publikum im Studio Hell in der Lautzielgasse in Graz.
Ja, merkt euch das, merkt euch diesen Ort und den 7. Mai und am Abend am besten sonst nichts vornehmen, sondern dort vorbeischauen.
Genau, es wird Verpflegung geben, es wird sicher eine denkwürdige Sendung geben, würde ich mal sagen. Und wir werden aber euch alle noch sozial, medial mehrfach daran erinnern, bevor es soweit ist.
Ja, soweit ein kleiner Teaser zum bevorstehenden 100er. Von 100er zur 2er, die blieb nämlich wieder ohne 3er in der zweiten Liga. Länger hat es so ausgesehen, als ob es was wird mit dem Sieg? Ich habe in unsere Black FM Chat-Gruppe zur Pause geschrieben, Attenzione mit dem Screenshot vom Spielstand. Da ist es nämlich 2-0 gestanden, aber sorry, mein Fehler, ich habe es verschrien. Sturm 2 hat wirklich wahrscheinlich gerade offensiv die beste erste Hälfte in diesem Frühjahr gespielt, hätte sogar höher führen können, hat aber dann eben in Bregenz den Anschlusstreffer kassiert und eigentlich ganz am Ende dann ist der Faden komplett gerissen, ein fürchterlicher Fehler von Matteo Bignetti und dann ist direkt nach dem 2:2 in derselben Minute nach dem Anstoß das 3:2 für Bregenz gefallen. Da hat man wieder mal gesehen, wie schnell da die Verunsicherung in dem Team um sich greift. Immerhin hat dann Antonio Ilic noch einen Elfer herausgeholt und Leon Krügic hat den zum 3:3 verwandelt, aber ja, man will sich einfach nicht belohnen, oder? Es ist echt traurig.
Der Deutsche sagt, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Nicht? Oder auf Österreichisch, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht.
Offensichtlich.
Es will gerade, die Offensivleistung war ja wirklich ordentlich dieses Mal. Es will halt nicht sein und dass man die defensive Anfälligkeit wird man halt aus dieser Mannschaft mit der wenigen Erfahrung nicht so schnell rausbringen wahrscheinlich. Das ist halt einfach nur eine Zeitfrage. Es wird halt wahrscheinlich nicht genug Zeit übrig sein, um es in der gleichen Liga nochmal zu versuchen.
Ja, ich glaube, den Fokus muss man dann schon langsam woanders hinlegen und eben sich irgendwie versuchen, kleine Erfolgserlebnisse zu erarbeiten. Dann kommen vielleicht auch die Ergebnisse auf die Tabelle zu blicken, bringt mittlerweile, glaube ich, wirklich nichts mehr. Das wird dann zu sehr frustrieren. Nächste Chance auf Punkte gibt es am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr. Dann wird wieder in Gleisdorf gespielt gegen den SV Horn. Die haben in der vergangenen Runde 2:1 gegen Lafnitz gewonnen und sind dadurch Siebenter. Wird also wahrscheinlich wieder ein bisschen eine schwierigere Aufgabe als gegen Bregenz, aber wer weiß. Und am Sonntag sind auch die Frauen des SK Sturm wieder im Einsatz. Es ist also Großkampftag für alle Teams der Schwarzen. Es wartet das Gastspiel in Wien gegen die Austria und wir wissen, da ist ja auch noch eine Rechnung offen, weil das Cup aus im Viertelfinale war schon ziemlich bitter und deutlich und da gilt es dagegen zu halten und in der Liga ein besseres Ergebnis hoffentlich zu erzielen. Und die Frauen werden uns ja auch demnächst in einer Black FM-Episode beschäftigen.
Ja, nächste Woche haben wir was Großes vor mit den Damen und wir werden im Studio zwei, wesentliche Protagonistinnen dieser aktuellen Sturmfrauenmannschaft in unserem Studio begrüßen und darauf könnt ihr euch schon freuen, würde ich mal sagen.
So ist es. Also nächste Woche wieder ausführlicher die Frauen des SK Sturm im Fokus. Dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptpunkt in dieser Ausgabe, nämlich die jüngere Entwicklung der Einser der Herren. Es war ja schon sehr viel dabei in diesem Kalenderjahr. Europacup-Aufstieg ins Achtelfinale der Conference League, der Einzug ins Cup-Finale und ein noch immer offener, aber auch eben sehr emotionaler Kampf um den Titel in der Meisterschaft. Und gerade nach den so intensiven vergangenen Tagen haben wir uns gedacht, wir erkundigen uns wieder mal beim Cheftrainer, bei Christian Ilzer, wie er die vergangenen Tage so einordnet, auch welche taktischen Maßnahmen man aus der Wintervorbereitung im Frühjahr schon so gesehen und umgesetzt hat. Und wir haben uns auch nach der einen oder anderen Kaderpersonalie genauer erkundigt. Am Dienstag habe ich mit Christian Ilzer folgendes Gespräch geführt und wir hören jetzt einmal rein. Wir reden jetzt dann am Dienstag. Wir haben erfahren nach dem Spiel am Sonntag gegen den LASK, dass die Mannschaft zwei Tage frei bekommen hat. Was heißt das für dich und dein Trainerteam? Auch mehr Freizeit oder nutzt man die Zeit, um die Dinge zu analysieren, das verbleibende Frühjahr zu planen? Wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, beides. Also es ist jetzt keine neue Erfindung, dass man nach so einer Phase mal zwei freie Tage haben. Es war nach dem WSG Tirol-Spiel, dass wir zwei Tage freigegeben haben für die Spieler. Heißt es aber auch, es sind beide freie Tage, sind mit unserem medizinischen Personal besetzt und die Spieler können dorthin kommen und sie behandeln lassen. Die, was Wehwehchen haben, die sind sogar verpflichtend, dorthin zu kommen. Und besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, sehr körperlich mit Hilfe unserer Physios da bestmöglich wieder dann auf die Trainingstage vorzubereiten. Und für mich persönlich oder für mein Trainerteam heißt es beides. Schon einmal frei, das heißt, wir sind jetzt nicht unbedingt immer die ganze Zeit im Büro, sondern sind einmal zu Hause, kann einmal eine Zeit bei meiner Familie genießen, aber bin da schon im Arbeiten, im Aufarbeiten der letzten Woche und auch im Vorbereiten der nächsten Woche und der nächsten Phase. Das ist so versucht einfach eine gute Balance zu finden, aber einmal ein bisschen wegzukommen, selber mal schauen, dass man sich selber gut erholt, da gehört auch mal ein bisschen ein Tapetenwechsel, einmal eine Frische wieder in den Kopf reinzubringen, tut dann immer gut auch.
Du hast es eh schon angesprochen, wahrscheinlich nicht unwichtig auch für euch als Trainer, die letzten Tage da ein bisschen runterzukommen, weil sie doch sehr abwechslungsreich war, beginnend mit dem Ligaspiel gegen Salzburg, dann das Cup-Match und auch die Partie gegen den LASK. Jetzt ist es nicht zum ersten Mal, dass ihr Tiefschläge sowie eben diese Ligapartie gegen Salzburg schafft es wegzustecken. Woran machst du das fest? Ist das Erfahrung? Ist das auch mentale Herangehensweise in der Vorbereitung, die Ansprache zur Mannschaft oder wie würdest du das begründen?
Ja, vieles. Ich glaube schon, dass man im richtigen Moment dann auch die richtigen Worte finden muss, dass man Emotionen kanalisieren muss, dass man zuerst aber mal die Emotionen für sich selbst gut verarbeiten muss, weil es ist dann immer, man muss dann auch, wenn man vor die Mannschaft tritt, dann muss man einfach die richtigen Worte parat haben. Da einfach ein sehr, sehr gutes Gespür haben, wie die Mannschaft da gewisse Dinge aufnimmt, wie die Mannschaft gewisse Dinge wahrnimmt. Natürlich war die Niederlage gegen Salzburg auch ein Wirkungstreffer, die gewisse Dinge bewirkt hat. Und solche Dinge muss man dann einfach auffangen, beziehungsweise dann sofort wieder in die richtige Richtung drehen. Und das ist dann schon die Aufgabe für uns Trainer. Und ich glaube, das ist uns nicht so schlecht gelungen. Letzte Woche war sicher emotional eine der intensivsten so in diesem Spiel, ja.
Und es ist auch gut zu Ende gegangen, eben mit dem Sieg gegen den LASK. Da hat man dann aber doch, zumindest was von außen der Eindruck, gemerkt, dass das Salzburg-Spiel im Cup an die Substanz gegangen ist, war es auch deswegen irgendwie das Ziel, und das hat man ja dann in den ersten guten 30 Minuten gesehen, sehr schnell in eine positive Entscheidung für sich selbst zu investieren, weil man ja wahrscheinlich vermutet hat, dass der LASK gegen Ende raus noch mehr Kärntl hat.
Also das Wichtigste war, dass wir einfach im Kopf und in den Beinen schnell sein wollten. Jetzt nicht, dass man sagt, okay, wir wollen in der ersten halben Stunde das Spiel entscheiden, weil wir zum Schluss hinten brechen werden. Von dem wollte man nicht ausgehen. Natürlich ist es auch, dass man extrem lasch in solche Partien geht und dann ein bisschen einen Schwung noch kriegt hinten raus. Also da ist für mich auch immer wichtig und in die Trainings, obwohl nicht viel Trainingszeit bleibt und man vorwiegend schon im regenerativen Bereich arbeitet, aber das, was man macht, kurz und intensiv, damit Kopf und Beine schnell werden und du darfst auf keinen Fall so abwartend und passiv, dass du sagst, wow, jetzt bist du erst um 4 heimgekommen, wenig Schlaf gehabt, das ist extrem heiß, du gestaltest das Spiel einmal ein bisschen inaktiver, lässt einmal den Gegner kommen, schaust, dass die Räume kompakt und eng bleiben, dass du nicht zu weite Wege hast, das ist nicht der Zugang, weil ich glaube, dann kommst du in so ein behäbiges Spiel rein, das ist dann nicht zielführend. Wir haben einfach in unseren Ansprachen, in unserem Zugang, wie wir die Mannschaft auf das LASK-Spiel vorbereitet haben, was uns schon bewusst war, dass das ein ganz schwieriges Spiel wird, auch in der Konstellation ein sehr schwieriges Spiel wird. Und aber wenn wir es gewinnen, was mir zum Glück dann uns gelungen ist, dass das ein richtiger Top-Schritt sein wird. Die erste halbe Stunde mit dieser Vorgeschichte, die Woche mit sich gebracht hat, und auch den äußeren Umständen, die am Spieltag waren, mit Temperaturen und so, haben wir wirklich ein Top-Spiel gemacht. Da hätten wir einfach nur mehr Tore machen müssen. Aber richtig, richtig gut. Zum Ende erster Halbzeit war es dann halt, da haben wir dann richtig viel falsch gemacht. Aber es sind nur, die Jungs sind auch nur Menschen und insgesamt das Spiel zu gewinnen und das so zu gestalten, dann vor allem so anzufangen, so eine halbe Stunde hinzulegen und dann auch die zweite Halbzeit haben wir auch, es war dann, wir haben jetzt nicht mehr diese diese klare Linie und diese Richtung reinbracht ins Spiel, weil es war absolut in Ordnung und wieder zum Schluss hin ist dann auch nach unten gegangen. Aber es war, wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir haben den LASK besiegt. LASK investiert auch sehr, sehr viel in seine Mannschaft und ist einfach ein Gegner, gegen den wir uns immer schwer tun. Und von dem war dann am Ende mit dem Sieg einfach wirklich, ja, ist uns allen ein Stein runtergefallen und da waren sehr, sehr froh, dass wir einfach auch in der Meisterschaft wieder auf die Siegerstraße zurückkehren haben können.
Und die Ausgangslage hat sich durch das Ergebnis danach ja auch noch verbessert. Ich würde jetzt ganz kurz gerne einen taktischen Einschub machen, weil der Frank hat mir natürlich die eine oder andere Frage zukommen lassen und Anne würde da doch aufgreifen. Ist ein bisschen ein Rückgriff auf die Partie gegen Slovan zu Hause und die Herangehensweise in der Partie, der Frank hat es formuliert, ich habe es mal aufgeschrieben, als eine Art pendelnde Viererkette mit situativem Dreieraufbau und ein Prass als eine Art Außenverteidiger dann auf der linken Seite. Ihn hat da vor allem interessiert, was war da die grundsätzliche Herangehensweise an diese Spielart, beziehungsweise was war die Idee? Habt ihr das im Winter erarbeitet? Was war da der Plan?
Ja, man hat vielleicht gegen Slovan, es kommt dann immer darauf an, wie aggressiv ein Gegner ein Pressing spielt. Wenn ein Gegner jetzt ein Pressing viel, viel intensiver aufzieht und dann in höheren Zonen sehr schnell und aggressiv anläuft, dann kann man es halt nicht so gut erkennen, wie man es in dem Spiel wahrscheinlich erkannt hat, die Positionierung. Wir haben das gegen Lille gemacht, da haben wir es nur mit dem Gassi gemacht, dass wir einen Gassi in die Dreierkette gezogen haben im Aufbau. Wir haben es gegen Klagenfurt, wir haben es immer wieder situativ gemacht, nur erkennt man es dann halt nicht immer so flüssig und so klar. Ist es dann erkennbar, wenn der Gegner einfach einen passiveren Block aufzieht und etwas tiefer halt auflöst, dann sieht man die Positionierung dann besser. Aber wir versuchen unsere Positionen dann auch im Positionsangriff immer wieder zu verändern, weil der Gegner sich ja meistens auf ein Anlaufmuster fixiert. Und wenn du aber deine Positionspunkte dann veränderst, dann bewirkt das natürlich beim Gegner auch was. Aber es muss immer zielführend sein. Also ich kann natürlich 17 Rochaden in der Aufbaulinie machen und der Ball geht halt nur in der eigenen Hälfte. Es muss immer das Ziel sein, ins Angriffsdrittel zu kommen, in die Abschlusszonen zu kommen. Das Spiel muss immer effektiv und effizient bleiben. Egal was man macht, da kann man das geometrisch hervorragendst benennen. Aber es ist ein Fakt, der Weg muss ins Angriffsdrittel gehen und dahingehend muss man sich Gedanken machen. Wir haben halt einfach ein paar Spieler, die das sehr, sehr gut umsetzen, die einfach in mehreren, die defensiv einen sehr guten Außenverteidiger spielen können und offensiv, also in der Phase mit Ball, dann auch gut in der ersten Aufbaulinie agieren können und wie auch immer das dann im Mittelfeld gestaltet wird von uns, gibt es halt dort auch spezielle Aufgaben, die einfach ein Spieler sehr, sehr variantenreich und hybride, sagt man so schön, danach erfüllen können. Und das ist unser Kader her, das war unser Ziel und da haben wir natürlich auch das erweitert dann in der Wintervorbereitung.
Wenn wir jetzt taktisch ein bisschen vorausschauen auf die kommenden Wochen, beziehungsweise generell, was da so auf euch zukommt, dann sind vor allem die drei Spiele gegen Rapid natürlich stechen da ins Auge und eben auch wieder das Cup-Finale. Dreimal hintereinander in so kurzer Zeit gegen den gleichen Gegner zu spielen, was bedeutet das auch für euch in der Herangehensweise? Geht es da irgendwie überhaupt noch darum, den Gegner zu überraschen oder gilt der Fokus eher einfach nur dem eigenen Spiel?
Ja, da ist schon eine sehr sonderbare Konstellation, dass du innerhalb von zwei Wochen in einer sehr, sehr entscheidenden Phase in der Meisterschaft dreimal auf den gleichen Gegner triffst. Das werden einige Emotionen dann auch aufkommen. Das haben wir jetzt auch beim Spiel gegen Salzburg gemerkt, wenn du zweimal innerhalb kürzester Zeit gegen den gleichen Gegner spielst, die du dann natürlich auch gut kanalisieren musst, mit denen die du gut handeln musst innerhalb des Teams. Und natürlich ist es auch taktisch in mehreren Blickwinkel oder aus mehreren Blickwinkeln sehr, sehr spannende Konstellation, so in so knapper Zeit zu spielen. Ist aber für uns schon, mag ich gern sowas. Mhm. Wenn ein bisschen Tüpperei dabei ist, wenn man sich einfach eine gute Marschroute zurechtlegen muss insgesamt und dann aber auch situativ sehr gut und sehr schnell auf Gegebenheiten, die dann die Spiele mit sich bringen, reagieren muss. Also mhm. wieder spannende Zeit, definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Du hast vorher schon die Kaderbreite erwähnt. Ich würde vielleicht noch zu dem einen oder anderen Spieler kommen, der stellvertretend dafür steht. In letzter Zeit wäre uns da der Niklas Geierhofer aufgefallen, der ja sowohl als Innenverteidiger schon ganz gut performt hat und jetzt auch eben auf der 6, gerade in dem Cupspiel gegen Salzburg. Gerade herausgefragt, entwickelt sich der gerade ein bisschen so zu einer defensiven Allzweckwaffe und wie schätzt du seine Entwicklung ein jetzt da seit dem Winter?
Er hat vor allem in der Wintervorbereitung einen riesen Step gemacht. Er hat ja immer wieder jetzt in den letzten Jahren schon mit größeren Verletzungen auch zu kämpfen gehabt, aber hat sich immer wieder super zurückgearbeitet da und er ist ein hervorragender Fußballer. Wie gesagt, aufgrund seiner Verletzungen hat er dann natürlich immer wieder mit seiner Physis dann zu kämpfen. Auch ist er halt ein Spieler, der dann ein bisschen mehr Erholungszeit noch braucht nach einer Matchbelastung. Da muss man dann sehr, sehr vorsichtig sein, um ihn dann nicht weiter... Wir wollen ihn einfach stabilisieren auf allen Ebenen, aber er bringt einfach wie gesagt, eine Variabilität mit. Er kann den Sechser gut spielen, er kann den Innenverteidiger gut spielen. Er kann so gewisse taktische Varianten dann auch sehr gut umsetzen, aufgrund seiner Positionsvariabilität. Aber wie gesagt, körperlich gehört er einfach entwickelt noch. Mhm. Er hat es einfach geschafft, mit 1500 HMLD einen Sechser zu spielen in einem Spiel gegen Salzburg. Das ist schon eine bemerkenswerte Leistung, wer den Wert dann näher kennt und dass da andere 2.500 bis 3.000 brauchen auf der Position. Und der hat ihn richtig gut gespielt.
Kannst du das kurz erklären, den Wert?
Da müssen Marco fragen, aber okay. Ich kann ihn natürlich. Das ist Intensitätsparameter, Metabolic Load Distance. Mhm. Da werden alle intensiven Parameter halt reingepackt in diesen Wert. Und sagen wir so, er hat diese Position dann sehr ökonomisch gespielt. Aber das ist halt ein Bereich, wo man den Niklas Geierhoff einfach noch entwickeln wollen in seiner Belastungstoleranz, dass er einfach ein Spiel, eine intensive Belastung noch besser verarbeiten kann. Und da ist er extrem bereit, er macht zusätzlich immer wieder Dinge dafür, dass das einfach besser wird. Wie gesagt, er hat einfach ein paar größere Verletzungen zu überwinden gehabt, wird immer besser und das war auch die Idee dabei, die erste Idee, dass wir auf der 6 spielen haben lassen, dass wir einfach sagen, wir wollen ihm mehr Aktionen geben in einem Spiel, mehr Aktionen in einem Raum, wo das Spiel nicht nur Vorsicht, sondern wo er in allen Richtungen noch mehr gefordert wird und aus diesem Versuch immer einfach in seiner Belastungsverträglichkeit zu entwickeln, haben wir dann einfach gemerkt, dass er die aber auch inhaltlich, voll inhaltlich wirklich super erfüllt hat und deshalb ist er dort auf der Position dass sich rauskristallisiert, dass er da nicht mehr als eine Alternative ist.
Mhm. Definitiv auch ein wichtiger Faktor gerade im Offensivspiel ist der Otto Kitteschwili. Wir haben ja intern geredet, gerade wenn man die beiden Red Bull-Spiele miteinander vergleicht und das Thema letztes Drittel und konkrete Torchancen sich anschaut und dann eben das Cupspiel hernimmt, wo er dann wieder eine entscheidende Rolle gespielt hat. Wie groß würdest du den Kitteschwili-Faktor beziffern, um es mal so plakativ zu formulieren?
Schon groß. Ein extrem wichtiger Spieler, Unterschiedsspieler, große Persönlichkeit in unserer Mannschaft. Taktisch hat natürlich ein Red Bull-Spieler andere Herangehensweise. Jeder einzelne Pass, den du in der eigenen Hälfte spielst, ist eine Chance für Salzburg. Sie haben ja in diesen ersten Spielen, die wir gehabt haben in der Saison, haben sie nur Chancen aus unserer Spieleröffnung gehabt. Also da muss man einfach dann Wege finden, dass man sehr schnell nach vorne kommt und dann im vorderen Bereich richtig gut Fußball spielt. Und das war jetzt im Vergleich zu Slovan komplett eine andere Herangehensweise, eine taktische, aber hat fußballerisch dann auch nicht so schlecht ausgeschaut. Wenn man schaut, wie wir dann im zweiten Spiel im Angriffsdrittel gespielt haben, und da ist der Kitte dann natürlich eine zentrale Figur, der halt dann schon einen Unterschied zum Sonntagsspiel ausgemacht hat, was für mich dann noch intensiver war, das Sonntagsspiel, wo wir am Ende, medial zählt man ja dann nur die Torschüsse und die Torschancen. Aber da gibt es nicht nur einen Expected Goal Wert, da gibt es einen Expected Threat. Das heißt, wie oft entwickelst du dich in gefährliche Zonen? Mhm. Und in dem Bereich waren wir viel, viel besser als Salzburg. Nur in diesem gefährlichen Bereich hat uns dann der finale Pass und der gezielte Torabschluss gefällt. Das war der Unterschied an dem Tag zum Donnerstagsspiel, und da hat natürlich Otto Kitteschwili eine zentrale Rolle, um aus Entwicklung in gefährlichen Räumen auch klare Torschancen zu kreieren.
Ich schließe daraus, dass sollte die Personalie im Sommer ersetzt werden müssen, weil ja für ihn auch noch die Euro bevorsteht, eine ziemliche Herausforderung wird.
Ja, am Ende bist du als Trainer ja einer, der einen Spieler im Erreichen seiner Ziele bestmöglich unterstützen willst, und dann an Otto seine Ziele, und das ist bei anderen Spielen auch, die wollen natürlich über Top-Leistungen für Sturm Graz, haben sie natürlich auch die Euro im Kopf, und ist das natürlich auch ein Karriere-Highlight, bei einer Euro dabei zu sein, und das ist Österreich dabei, Slowenien dabei, ist Georgien dabei, Dänemark, es gibt für viele unserer Spieler die Möglichkeit, dort vertreten zu sein. Und ja, genauso ist es auch, wenn du mit so einem kleinen Land wie Georgien erstmalig bei ihm dabei bist, ist das ein großes Highlight für ihn. Und ja, sein Vertrag läuft aus, ist natürlich auch klar, dass er sich da jetzt an alle Möglichkeiten offen hält. Wenngleich das natürlich für Sturm Graz ein großer Verlust, der muss man Otto natürlich auch verstehen, wenn er sich da jetzt noch in allen Richtungen alles offen hält. Und auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch vorbereiten, dass es nächstes Jahr den Otto da Personal zu ersetzen gibt. Mhm. Was aber jetzt eine finale Entscheidung ist, aber wir müssen natürlich auch darauf vorbereitet sein. Mhm.
Um abschließend ganz in die vorderste Reihe zu schauen, auf zwei Spieler einzugehen. Auf der anderen Seite natürlich Mika Bereth, der sehr gut performt, sich super eingefügt hat, wo ja auch, so hat man zumindest gelesen, versucht wird, den auch doch noch über den Sommer hinaus bei Sturm zu halten. Auf der anderen Seite Simon Vodacic, der in letzter Zeit zu nicht so viel Spielzeit kommt. Wie würdest du die Situation von den beiden einschätzen, beziehungsweise wie wichtig wäre es jetzt dir, dass der Mika vielleicht länger noch in Graz bleibt, beziehungsweise was fehlt dem Vloda momentan noch auf mehr Spielzeit?
Ich fange einmal bei Mika an. Er hat natürlich richtige Stürmerqualitäten, kann einen Ball super festmachen, hat einen Speed und hat aber auch diese spitzbübige Art, sage ich einmal, diese freche dieses Gespür, was einfach ein Stürmer braucht, da im Strafraum sich dann auch durchzusetzen, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, und da hat er einfach enorme Qualitäten trotz seines jungen Alters. Und er ist noch nicht lang bei uns, aber ja, würde man natürlich wünschen, ihn ein weiteres Jahr bei Sturm Graz zu halten. Aber es hängt natürlich auch Phase noch ab. Er fühlt sich sehr, sehr wohl. Wie das mit ihm weitergeht, muss man im Sommer abwarten. Ich kann nur sagen, dass es sicher schwer wird, dass er eine weitere Saison dann bei uns sein wird. Aber wir werden alles versuchen, weil er natürlich eine Top-Verstärkung ist für uns. Beim Simon ist es so, dass er natürlich jetzt auch Ja, Manni ist jetzt eh ausgefallen, aber jetzt ist William Böwing wieder topfit, der auf der Position sehr, sehr gut spielt, der sich da auch sehr gut ergänzt mit dem Mika und der Sidi Chata, einmal die Kamera. Beide haben jetzt einen Fastenmonat hinter sich, der jetzt dann zu Ende geht. Es kostet natürlich auch ein bisschen Substanz für die beiden und der Sidi war davor verletzt, aber es sind natürlich auch Top-Alternativen im Angriff. Also wir haben hohe Konkurrenz und da gilt es sich einfach auf den Schimmern durchzusetzen. Er war charakterlich ein Top-Junge, ist der super integriert ist in die Mannschaft, der einfach schon so vom Mika sich ein paar Dinge abschauen muss, was jetzt diese Ausgepufftheit, die der Mika schon mitbringt. Da ist er da kann er sich, glaube ich, ein paar Dinge gut abschauen für ihn, aber er arbeitet hart an sich, er hat keine einfache Zeit, aber ich bin mir sicher, dass das dann auch extrem schnell gehen kann. Also, ein paar Dinge übernehmen dann wieder locker werden im Kopf, macht man sich natürlich als junger Spieler auch den Gedanken, wenn es dann nicht mehr so läuft, man dann auch nicht mehr so performt, wie man sich das erhofft und dann auch nicht zu so vielen Einsatzminuten kommt. Aber ist ein junger Bursch, Top-Charakter, der hart an sich arbeitet und bin mir sicher, dass es bei ihm sehr, sehr schnell gehen kann, dass er dann auch wieder so performt, wie wir uns alle vorstellen und vor allem auch, wie sehr er sich selbst vorstellt.
Ja, Christian Ilzer wünscht sich also, dass Szymon Wodarczyk sich ein bisschen was bei Mika Bereth abschaut. Wenn wir gleich bei den beiden bleiben, ja, ist vielleicht keine schlechte Idee. Vielleicht findet ja so Szymon Wodarczyk sein Mojo wieder.
Ja, Leihspieler-Mentoring, kann man dazu sagen, oder?
Genau.
Aber es ist schon interessant, oder, dass ein annähernd gleich alte Spieler, der eine quasi dargestellt wird, als wäre er ein routinierter, abgezockter Profi und der andere ein Jungspund, der noch was abschauen muss. Die sind eigentlich gleich alt, wenn mich nicht alles täuscht. Da merkt man möglicherweise, was auch U21 Premier League schon ausmacht.
Total, ja. Also ich finde gerade in den Salzburg-Partien, also das Privatduell Bereth-Pavlovic war ja durchaus amüsant. Manchmal haben wir gedacht, jetzt eskaliert es bald. Aber der weiß natürlich auch, wie man gegen so Innenverteidiger dann zu spielen hat und hat da schon ziemlich viele Tricks parat. Und ja, es ist, wie gesagt, die beiden trennt momentan einiges, was jetzt so das Selbstvertrauen betrifft. Aber ich glaube, in den kommenden Wochen, wenn es sich jetzt nicht mehr allzu viel dramatisch verletzungstechnisch ändert, was ich jetzt nicht hoffe, muss der langfristige Fokus vom Loder eh auf die nächste Saison liegen und auf die Chancen, die er halt kriegt. Vielleicht geht ihm der Knopf noch einmal auf, wer weiß, aber momentan, was hat Chris Ilzer ja eh auch gesagt, ist da wahrscheinlich eher wenig Licht für ihn auf sehr viel Spielzeit.
Ja, vor allem Bereth ist sicher gesetzt bis zum Saisonende, solange er halt da sein wird, weil es klingt nicht sehr realistisch, aber wenn man den Trainer hört, dass er tatsächlich bleiben kann, das wird einfach finanziell eine andere Kragenweite sein. Aber ja, Wodarczyk muss sich auf die nächste Saison konzentrieren, weil da wird dann seine Zeit kommen in der Vorbereitung, wenn er sie empfiehlt, ist das für ihn eine neu gemischte Karten sozusagen. Sein Pech unter Anführungszeichen ist halt auch, dass offenbar das Schambein des Böwing jetzt tatsächlich ausgeheilt ist, weil der jetzt auch offenbar voll im Saft zu sein scheint und Ilzer ihn sehr gelobt hat. Also Wodarczyk muss sich wohl noch ein bisschen mit Geduld üben.
Wer auch verletzungsanfällig ist, aber momentan wieder der Unterschiedsspieler in der Offensive, ist eben Ota Kiteschwili. Chris Ilzer hat ganz klar gesagt, der Ota-Faktor ist sehr hoch und trotzdem hat er auch gesagt, sollte es jetzt im Sommer zu dem Abgang kommen, man gönnt ihm irgendwie diesen Schritt und es wäre natürlich eine Riesenherausforderung, den Spieler zu ersetzen.
Ja, jedenfalls, also er sagt es eh selber und es ist halt wohl so, dass man nicht mehr wirklich mit ihm rechnet nach der EM, wenn er dort viel Spielzeit bekommt. Also das hat sie ja schon angekündigt bei einem der letzten Gespräche mit Andi Schicker, wo wir Djokwani kurz nachgefragt haben, wie der so drauf ist, wo man schon gesagt oder gehört hat, dass das ein Vorbereitungstransfer sozusagen auf Abgänge im Mittelfeld ist. Und Chris Ilzer sagt es ja auch sogar so, dass man ihm dass man ihn auch verstehen muss, dass er diesen Schritt jetzt machen will, wenn er ihn noch einmal machen kann, wenn er das erste Mal bei einer Europameisterschaft mitspielen wird und so weiter. Man kann ihm nur wünschen, dass er sich nicht verletzt, weil das ist bei ihm halt so ein Thema.
Mhm. Also vorher noch Double-Klammer auch in Graz, dann noch super Euro spielen und dann darf er sich verabschieden, wenn es nach mir geht.
Soll so sein, ja. Als Legende.
Ja, definitiv. Ja, dann spätestens dann auf jeden Fall. Ganz ehrlich, hast du gewusst, was High Metabolic Load Distance ist?
Nein, aber der Trainer hat mich aufgeklärt heute.
Ja, mich auch. Um es noch einmal genau zu erklären, ich habe eine Definition gefunden, dies ist die Gesamtmenge an Hochgeschwindigkeitsläufen gepaart mit der Gesamtdistanz der Beschleunigungen und Verzögerungen während einer Einheit, also eben zum Beispiel einem Spiel. Und Niklas Geierhofer hat eben einen erstaunlich für seine Position im Cup-Halbfinale niedrigen Wert hier gehabt und Chris Ilzer hat es ihm gesagt, das heißt, dass er diese Partie oder diese Position sehr ökonomisch gespielt hat. War interessant, wie er Niklas Geierhofer so analysiert hat.
Ist das jetzt irgendwie insgesamt positiv oder nicht so sehr, dass er das quasi mit, was war der Wert von einem normalen Sechser, über 2000 oder fast 3000? Mm. Also dass er quasi mit halber Kraft gegen Red Bull so eine Leistung abliefert, was sagt uns das über die anderen Spieler?
Ja, dass sie vielleicht einen noch größeren Impact haben als er. Dass es bei ihm natürlich auch eine körperliche Geschichte ist, hat, glaube ich, Chris Ilzer auch gesagt. Und dass man ihn da noch entwickeln muss. Die Frage ist, was ist, wenn er dann auf so einen um das höheren Wert kommt, wie sein Spiel dann erst aussieht, beziehungsweise wie schnell das überhaupt geht, wäre natürlich interessant. Er spielt einfach staubtrockene Partien. Es ist jetzt nicht so, dass er laufend auffällt in Spielen. So geht es mir zumindest. Außer natürlich, er kommt völlig frei zum Kopfball und macht das 4-2. Aber ja, ich glaube, dass die Analyse trifft es ganz gut und die Zahlen untermauern das offensichtlich.
Naja, er fällt in beide Richtungen nicht auf, wenn man Spiele anschaut. Aber er macht vor allem überhaupt gar keine Fehler, fällt mir auf, seit er jetzt mehrmals zum Einsatz kommt. Er ist extrem ballsicher, was auch der Trainer unterstreicht mit dem, dass er offenbar tatsächlich ein beschlagener Fußballer ist. Macht offenbar sein körperliches Defizit, das er der allgemeinen Meinung nach offenbar noch hat, wett und spielt das wirklich, wie du sagst, staubtrocken runter. Also das ist, hätte man nicht gedacht, nach den Gesprächen, die wir auch im Winter über ihn hatten mit dem Sportdirektor und so weiter, wo es schon um Laie ging und alles Mögliche. So kann es gehen im Fußball oft.
Mhm. Ja, der Schritt war ja ein großer in der Wintervorbereitung und da kann im Sommer gern der Nächste kommen und dann ist er vielleicht Stammspieler in der nächsten Saison, wer weiß.
Ja, wir werden ihn wahrscheinlich brauchen im Mittelfeld.
Ja, da kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Bei ihm sehr interessant habe ich auch die Einschätzung zu den beiden Spielen gegen Red Bull gefunden, auch jetzt gerade das Ligaspiel, wo er noch einmal versucht hat zu erklären, warum aus seiner Sicht Sturm da doch eigentlich ganz gut in der Partie war. Wir haben es ja ähnlich gesehen, natürlich die klareren Torchancen, wenn man allein an die Fernando-Solo-Läufe denkt, hat natürlich Salzburg gehabt, aber dieser Expected Threat-Wert, den Chris Ilzer da angesprochen hat, war eben da ganz klar auf Seiten von Sturm im Positiven und von dem her hat eben, finde ich, auch noch einmal eben das Cup-Spiel da einen ganz deutlichen Unterschied gezeigt, wo man dann eben im letzten Drittel die Lösungen gefunden hat, die Sturm eben am Sonntag noch so abgegangen sind.
Und das führt uns wieder zu Ottar Kitteschwili zurück, weil die entscheidenden Beine im Spiel hatte fast jedes Mal er, wenn die Offensive gefährlich wurde, in Salzburg auswärts. Mhm. Und genau das war im Heimspiel nicht der Fall, wo man uns ja diese Überlegenheit hat man ja gespürt, die der Chris Ilzer anspricht mit diesem Wert, der nicht die Expected Goals sind, sondern die, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt, aber wo man halt die gefährlichen Situationen kreiert. Das war ja spürbar, dass man ansatzweise diesen Offensivdruck entwickeln kann, aber eben genau dieser Pass, wie bei dem Zuspiel von Kitteschwili auf Horvath, wo dann Böbing das Tor gemacht hat, genau sowas hat halt gefehlt im Heimspiel. Und wenn das dann doch da ist, kann man offenbar auch Red Bull besiegen. Mhm. Und mit dieser taktischen Variante war auch interessant, war insgesamt sehr interessantes Gespräch, dass Red Bull in den letzten Spielen immer Chancen hatte im Spielaufbau von Sturm durch Ballverluste oder extremes Pressing, dass man dann die Bälle hochspielt, vorne die zweiten Bälle gewinnt und dann vorne die Lösungen finden muss, ist ja taktisch offenbar auch schon ziemlich weit entwickelt, dieses Team, dass man da auf sowas reagieren kann.
Ja, eben auch und die Sache rund um den Dreieraufbau hinten, wo wir da über das Slovan-Spiel geredet haben, wo es eben sehr deutlich zu erkennen war, zeigt schon, dass eben, wenn man an die Anfänge der Ilzer-Zeit in Graz denkt und dem Klassiker 4-Raute-2, da schon einiges passiert ist in den letzten Jahren.
Ja, war ja oft auch von unserem Taktikkollegen Frank Wonisch ein Kritikpunkt, dass es nur diesen Anzug A gibt, mit dem Ilzer erfolgreich sein kann und mit dem Sturm damals erfolgreich sein konnte. Das ist jetzt tatsächlich überhaupt gar nicht mehr der Fall. Also man ist extrem flexibel, sich auf andere Situationen einzustellen und da im Spiel sehr oft zu wechseln, weil es wird ja oft auch im Spiel umgestellt.
Ja, also das In-Game-Coaching ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo sich das Sturm-Trainerteam auszeichnet. Wenn wir jetzt ein bisschen über den Sommer hinausdenken oder Richtung Sommer denken, es kann natürlich immer passieren, dass Christian Ilzer ein Angebot bekommt von einem anderen Verein. Und wenn man auch hört, wie er das Team entwickelt, über die Spieler denkt und so weiter, auch taktisch da Einblicke gibt, wie gefährlich wäre es momentan aus deiner Sicht, wenn man ihn im Sommer durch ein Angebot von wo auch immer verlieren würde?
Naja, wir reden immer darüber, dass der schlimmste Abgang, der uns treffen kann, der vom Sportdirektor ist. Ich glaube, das ist noch immer der Fall. Ich glaube aber, dass dieser Trainer mittlerweile fürs Fußballgeschäft ja schon sehr lang im Amt ist. Also es sind ja nicht oft wo Trainer über mehrere Jahre und mehrere Saisonen, wo man tatsächlich dann die Aufbauarbeit eines Trainers so mitverfolgen kann, wie wir jetzt gerade beschrieben haben. Und er wird dann offenbar, also ich glaube, wenn er jetzt den ginge im Sommer, er wird schon auch eine Lücke reißen. Da ist dann die große Kunst, ihn adäquat nachzubesetzen. Aber er hat mit dieser Mannschaft offenbar tatsächlich schon einiges entwickelt und ist einen ziemlich langen gemeinsamen Weg gegangen. Das kann man wahrscheinlich auch nicht mehr nahtlos ersetzen. Also es wäre, je länger er bleibt, umso bitterer wird es möglicherweise, dass er geht.
Ja, den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch. Aber man, jetzt ist einmal Zeit, die Titel einzuholen, die Titel einzufahren. Einen oder zwei sind ja noch in der Verlosung. Von dem her sind wir mal gespannt, was da die nächsten Wochen bringen. Und deshalb, ja, weiß ich nicht, willst du noch ein abschließendes Wort verlieren?
Ja, ich muss das anstehende Triple von Rapid einmal außen vor lassen, diesen zukünftigen Mehrfachgegner auch einmal loben, weil sie waren tatsächlich einmal für was zu gebrauchen in der Meisterschaft und haben in Salzburg einen Punkt geholt. Das ist ja, kann man schon mal erwähnen, dass sie uns wieder ziemlich nah auf Schlagdistanz gebracht haben, mit 3 Punkten Rückstand.
Ja, aber wer weiß, wie dann die Ligaspiele von Sturm gegen Rapid enden.
Ja, wir gehen jetzt einmal davon aus. Ja, natürlich, aber das kann man halt jetzt, das ist sowieso, aber zumindest haben sie uns endlich auch mal geholfen. Ich höre immer in Wien von den Rapidlern, ja, jetzt müsst ihr halt eher mal Red Bull schlagen und müsst ihr mal die abfangen und dann vor allem Meister werden und so weiter und so fort. Jo, jetzt haben sie zumindest einmal mitgeholfen, dass das vielleicht wirklich möglich ist.
Würdest du den Deal eigentlich eingehen, den ich schon irgendwo, glaube ich, auf Twitter gelesen habe, Sturm holt die Meisterschaft und Rapid dafür den Cup?
Das Blöde ist in Österreich, dass ja das Cupfinale nicht wie in ordentlichen Fußballnationen nach der Meisterschaft gespielt wird. Da könnte man über das anders reden, so muss ich Nein sagen, weil man hat halt keine Garantie und ich sehe das nur immer so, man soll zuerst mal den Titel gewinnen, der nächste ist und dann kann man den übernächsten gewinnen.
Genau, eines nach dem anderen.
Gut. Und ich möchte singen und schon wieder keinen Titel für den SCR.
Ja, hoffentlich dann wieder am Grazer Hauptplatz. Auf jeden Fall sage ich im Namen von Black FM jetzt Danke an das POD für den technischen Support bei dieser Sendung und natürlich Danke an jede und jeden von euch fürs Zuhören. Lasst uns wie immer eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder auch auf Instagram. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl. Und vielleicht ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Ja, wir haben es besprochen, kommendes Wochenende, also Super Sunday mit 1er und 2er der Männer und auch den Frauen. Für die Männer wartet eben das Gastspiel in Hartberg, weil wir es noch nicht erwähnt haben am kommenden Sonntag, und dann eben ganz viel Rapid auf den SK Sturm, und in Salzburg muss man dann zur Abwechslung auch noch einmal gastieren. Langweilig wird uns also mit Sicherheit nicht. Deshalb kommt ganz gut ausgeruht durch die Woche, und vor allem am Wochenende gilt wie immer alles für die Schwarzen. In diesem Sinne, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle, bis bald. Bye.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.